Das ist ja so eine Sache mit dem leidenschaftlichen Leben und mit dem leidenschaftlichen Glauben, wenn Menschen in Notsituationen geraten oder in Notsituationen stecken und gar nicht so recht wissen, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen? Kann man da Leidenschaft behalten? Es gibt eine Frau in der Bibel, und die möchte ich uns heute ein wenig näher vorstellen, und das ist die Hanna. Hanna im Alten Testament, vor vielen, vielen Jahren gelebt, hatte eine große Not. Und diese große Not brachte sie zu ihrem großen Gott und durfte erleben, wie unser großer Gott ihre Not verändert hat, gewandelt hat und letztendlich Segen geschenkt hat. Diese Geschichte hat ein Happy End. Ich möchte sie uns gleich lesen und wir werden ein wenig über dieses Prinzip mal nachdenken, wie gehen wir denn um, wenn notvolle Situationen da sind. Wir erleben das jetzt gerade als Gemeinde, wir haben Trauerfälle, ja, wir haben Krankheit, wir haben auch im Mutter-Kind-Haus Frauen, denen es nicht so gut geht, immer wieder Phasen, wo es ihnen nicht gut geht. Wie gehen wir um mit Not? Wie gehen wir um, wenn wir Schwierigkeiten haben, Krankheit, in Mobbingprozessen stecken? Was machen wir? Gott, wo bist du? Gott, wie sieht das aus? Jetzt solches Leben wollte ich nicht. Und ich kenne auch eine ganze Reihe von Menschen, die in den Notsituationen dem Glauben auch den Rücken gekehrt haben, die dann aufgegeben haben. Es gibt aber auch den Spruch, Not lehrt beten. Vielleicht ist es das heute, was ich ein wenig vermitteln möchte. Es beginnt mit Gebet. Und es fällt uns so schwer, vor Gott zur Ruhe zu kommen, mit ihm zu reden und dann gerade in Not von Situationen Kraft und Weisung und Hilfe zu empfangen. Aber eine Hilfe, die er als richtig erachtet. Es soll heute nicht darum gehen, Instrumente an die Hand zu bekommen, wie wir Probleme lösen. Weil das gibt es nicht, weil jedes Problem anders gelagert ist. Sondern ich möchte anhand eines Lebensbildes ermutigen, zuerst einmal im Gebet Gott zu suchen und dann aus der Kraft des Gebets heraus die Probleme zu lösen. Ja, wir können mit Gott sprechen. Und ja, Gott kann uns alle nur denkbare Hilfe zukommen lassen. So erlebte es Hanna vor circa 3000 Jahren. Sie hatte Not und sie erfährt, wie Gott hilft. Hier ist der Text, 1. Samuel 1, ich lese die ersten 8 Verse. In Rama, einem Ort im Bergland von Ephraim, wohnte ein Mann namens Elkanah. Sein Vater hieß Jehoram, sein Großvater Elihu. Elihu wiederum stammte von Tohu ab, der ein Sohn Zufs war. Elihu hatte seinerzeit schon im Gebirge von Ephraim gelebt. Elkanah hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna hatte schon einige Kinder, Hanna aber keine. Jedes Jahr reiste Elkanah mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um den allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und um ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hophni und Pinhas in Silo den Priesterdienst. Sie waren Söhne Elis, des alten Priesters. Jedes Mal, wenn Elkanah sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkanah schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Peninna erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hanna aber bekam die doppelte Portion. Denn Elkanah liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Peninna dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Peninna verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hanna, warum weinst du, fragte Elkanah dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Versuchte er sie zu trösten. Wir lesen gleich weiter. 2 massive Probleme, die Hanna erlebte. Kinderlosigkeit und daraus resultierendes Mobbing durch eine andere Frau. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Diese Geschichte ereignete sich vor etwa 3000 Jahren in der sogenannten Richterzeit. Es gab keine nationale Regierung in Israel. Es war eine damals noch theokratische Nation. Und in regelmäßigen Abständen wurde es von Gott aufgerufen, einmal, mindestens einmal im Jahr zur damaligen Stiftshütte, was der Vorläufer des Tempels war, zu pilgern, um dort Opfer zu bringen. Zum einen für persönlich begangene Schuld, aber zum anderen auch, um Gemeinschaft zu haben und Gemeinschaft zu pflegen. Es gab damals verschiedenste Opfer und eines dieser Opfer war zum Beispiel auch, dass man ein Gemeinschaftsmahl in Angesichts Gottes feierte. Dieses Opferfleisch durfte man dann mitnehmen, ein Teil wurde gespendet an die Priester und den Rest durfte man mitnehmen und das aß man dann in einem Festmahl mit seiner Familie, wie auch hier. Die einzelnen Frauen lebten auf ihrem Erbgrund damals und den Männern war es im Ausnahmefall gestattet, auch zwei Frauen zu haben, wenn die eine zum Beispiel kinderlos blieb. Und das ist hier der Fall. Er liebt die Hanna, aber Hanna blieb kinderlos und er hat sich eine zweite Frau genommen, damit Nachwuchs kam und das Erbgut letztendlich, dieser Hof, erhalten bleiben konnte. In Hanna sehen wir eine Frau, ich habe das euch hier mal aufgelistet, ja, die war verzweifelt über ihre Lage der Kinderlosigkeit. Sie trägt eine Menge Verletzungen in ihrem Herzen. Über die Jahre hinweg hat sich da was angestaut. Diese Frau hatte richtig, richtig ein Problem. Mobbing würde man heute modern dazu sagen. Und vor allem, sie hat sich als von Gott bestraft gesehen. Kinderlosigkeit galt damals als eine Schande. Irgendwo in der Familie muss irgendwas kaputt gegangen sein und Gott bestraft die Frau jetzt mit Kinderlosigkeit. Jesus klärt das später auf und sagt, das ist Blödsinn, das gibt es nicht sowas. Das haben aber die damaligen klugen Theologen sich so ausgedacht, ja, wie das oft so der Fall ist, wenn man irgendwelche Antworten sucht, die nicht in der Bibel stehen. Die Theologen finden immer irgendwelche Antworten, auch wenn sie falsch sind. So war es auch hier, ja. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch ganz große Probleme hatte, in ihrem Leben überhaupt noch einen Sinn zu sehen. Das ganze Leben drehte sich um Elkanah und um die Kinder und sie war so ein bisschen außen vor. Was habe ich hier eigentlich noch? Und selbst den Trost, den ihr Mann ihr zuspricht, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich gehe einmal davon aus, dass er ihr diese Liebe auch immer wieder gezeigt hat, reichte wahrscheinlich nicht aus, damit aus dieser Frau eine lebensfrohe Frau wurde. Warum? Warum, Gott? Ich sehe in meinem Leben keinen Sinn. Ich verstehe dein Handeln nicht. Ich erlebe das selber hautnah mit an einer unserer Töchter, die so einen so großen Kinderwunsch hat. Und Gott hat in ihr versagt bis heute. Und die biologische Uhr tickt. Leute, das ist ein Schmerz. Das ist ein echter Schmerz. Und es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die keine Kinder bekommen. Und das ist ein echter Schmerz. Ja. Im Hause Elkanah gibt es sehr viel Liebe, mit Sicherheit. Und Elkanah, der Mann, wird ein vorbildlicher Mann gewesen sein, der seine Frau liebevoll behandelt, der seine andere Frau liebevoll behandelt, der seine Kinder liebevoll behandelt. Ein gläubiger Mann, der Jahr für Jahr genau das tut, was Gott von ihm möchte. Er pilgert zur Stiftshütte, um dort Gott ein Dankopfer zu bringen. Danke, dass du uns so gut versorgt hast. Jedes Jahr neu. Diese Familie ist eingebettet in eine gute geistliche Struktur. Aber liebe Leute, auch wenn wir in einer guten geistlichen Struktur eingebunden sind, bewahrt es uns nicht vor Not von Situationen. Nicht jede gläubige Frau bekommt den Kinderwunsch erfüllt von Gott. Und Gott mutet es auch Menschen zu, dass sie leiden, auch in jungen Jahren leiden. Ich habe darauf keine Antworten. Warum das so ist. Aber ich kann es gut verstehen, wenn Menschen diese Frage nach dem Warum stellen. Warum ist es in meinem Leben schiefgelaufen? Ich habe mich doch ehrlich bemüht. Warum habe ich so viel Pech gehabt? Ich habe darauf keine Antwort. Aber wir haben einen großen Gott. Und manchmal müssen wir es lernen, solche Situationen einfach auch mal auszuhalten. Ja? Einfach auch mal auszuhalten. Gott lässt es zu, dass Gläubige in schwere Lebenssituationen hineingeraten kommen. Ob sie verschuldet oder unverschuldet sind, ist erstmal zweitrangig. Auch Christen können Krebs bekommen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Warum Gott es nicht verhindert und warum manche Gebete nicht erfüllt werden, die so logisch klingen, ich weiß es nicht. Ich habe darauf keine Antworten. Aber es zeichnet Hannah eben aus, dass sie Gott trotzdem die Treue hält, auch wenn sie ihn nicht versteht, auch wenn die Fragen nach dem Warum nicht beantwortet werden. Es zeichnet Hannah aus, dass sie ehrlich mit Gott umgeht. Ja, wir dürfen ihm unsere ganze Not hinschreien. Ich war letzte Woche hier auf einer theologischen Tagung. Johannes Hartel war da. Und mir ist etwas ganz persönlich hängen geblieben von dem, was er gesagt hat. Wir Christen müssen es wieder ganz neu lernen, im Hier und im Jetzt zu leben. Und unsere Umgebung, unsere Umwelt und das, was um uns herum ist, wahrnehmen. Wir leben so oft zukunftsorientiert, was ist wenn, oder vergangenheitsorientiert bis hin zur Glorifizierung der Vergangenheit. Aber wenn wir im Hier und Jetzt, heute leben, hier bin ich, mein Jesus, hier bete ich, jetzt möchte ich mit dir sprechen. Und die Gedanken nach morgen oder der Vergangenheit, die notvollen Situationen, lerne im Gebet auch auszublenden, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich glaube, das ist eine Form des Gebetes, die uns Kraft und Halt gibt. Und genau das tut Hannah hier. Lesen wir die Geschichte mal weiter, sie geht ja noch weiter. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir hergehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hannah betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete sie. Weil sie ihre Lippen bewegte, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Er hielt sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erstmal deinen Rausch aus. Das ist ein toller Priester, ne? Okay. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hannah. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getröstet und im Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hannah verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, dass sie glücklich war. Gebet. Was bewirkt Gebet? Hier sehen wir es bei Hannah. Zuerst einmal fällt auf, dass sie ganz, ganz ehrlich vor Gott ist. Sie benennt ihre Schwierigkeiten, ohne sie positiv zu vergeistlichen. Sie klagt ihr Leid. Sie weint vor Gott. Sie ist ganz ehrlich. Und Leute, auch das müssen wir wieder lernen, vor Gott ehrlich zu sein. Und wir dürfen mit Gott auch mal schimpfen, das hält er aus. Wir dürfen auch mal richtig sauer sein, das hält er aus. Wir dürfen vielleicht auch mal, und das sehen wir in der Bibel an anderer Stelle ja auch, Worte sagen, die uns vielleicht sogar hinterher leid tun. Auch das hält Gott aus. Vielleicht müssen wir uns, wie es bei Hiob geschah, für manches dann entschuldigen, das kann passieren. Aber erstmal dürfen wir vor Gott ehrlich sein. So wie wir sind, wie es uns auf dem Herzen liegt. Und Gott hört zu. Er ist doch unser liebender Vater. Er ist doch derjenige, der uns von ganzem Herzen liebt und das Allerbeste für uns will. Und der Vater im Himmel hört zu. Hannah weiß, dass es einen gibt, der mich wirklich versteht. Dass es einen gibt, der mein Seelentröster, Helfer, Therapeut, Ratgeber und so weiter ist. Mein Gott im Himmel, der uns durch Jesus Christus jeden Tag begegnet. Ein zweites sehe ich. Hannah legt ihr Schicksal in Gottes Hand und legt vor ihm sogar ein Versprechen ab. Und das müssen wir jetzt verstehen, den Hintergrund. Hanna fühlte sich als von Gott bestraft. Das war ja damals so. Kinderlosigkeit galt als Schande. Gott, was habe ich verbrochen, dass ich so schlecht bin? Gott, warum ist das so in meinem Leben? Gibt es irgendwas, was nicht in Ordnung ist? Ich möchte dich um ein Zeichen bitten, dass du einfach das ehrlich mit mir meinst und dass du mich liebst. Gib mir doch einen Sohn. Ich will den gar nicht für mich. Ich möchte nur dieses Zeichen deiner Liebe. Ich gebe dir diesen Sohn auch zurück. Er soll in deinem Heiligtum aufwachsen. Wir wissen, sie bekommt ja den Sohn Samuel und das geschieht ja auch dann später. Aber hier ist eben eine ganz ehrliche Situation. Mein Leben, Gott, liegt doch in deiner Hand. Und wir dürfen darum bitten und beten, wenn wir unsicher sind, wenn wir Fragen haben, wenn wir Gott nicht mehr verstehen, wenn Gott so weit weg scheint. Wir dürfen um dieses Zeichen seiner Liebe bitten. Und Gott hat tausende von Möglichkeiten, wie er uns Zeichen seiner Liebe geben kann. Das ist dann seine Sache, wie er antwortet. Das ist dann seine Sache. Aber wir dürfen darum bitten. Gott ist kein Selbstbedienungsautomat für unsere Mittel und Wünsche und frommen Wünsche. Und Gott ist auch nicht Mittel zum Zweck, um irgendwelche Interessen durchzusetzen. Darum geht es hier auch nicht. Sondern es geht darum, dass wir als Menschen vor Gott kommen und sagen, Gott, bitte zeig du mir deine Liebe. Sie macht hier auch keinen Deal und keinen Handel. Wenn, dann. Gar nicht. Macht sie nicht. Sondern sie möchte nur wissen, Herr, dein Wille, deine Liebe, deine Gnade gilt auch für mich und für mein Leben. Herr, schenk du mir einen Sohn, ich möchte ihn dir dann weihen und er soll dein Eigentum sein. Hanna liebt Gott und sie vertraut ihm. Und dieses Kind wäre jetzt der Beweis, wie sehr Gott Hanna wirklich liebt. Und vor allem auch der Beweis, dass sie nicht unter der Strafe Gottes steht aufgrund ihrer Kinderlosigkeit. Darum dieses Gebet. Ja. In unserer heutigen Spaßgesellschaft geht es immer nur um uns und darum, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Verzicht und Opfer werden immer mehr zu Fremdworten. Hanna verzichtet auf das Kind. Jahrelang hat sie es erbeten. Und dann gibt sie es Gott wieder zurück später. So werden wir es ja erleben. Sie ist bereit, auch dieses Opfer zu bringen. Für Gott. Sie bringt die Bereitschaft, mit ihrem größten Lebenswunsch, ihr größten Lebenstraum auch wieder loszulassen. Und genau in dem Moment, wo sie dazu bereit ist, bekommt sie die Zuwendung Gottes, zuerst einmal in Form einer Zusage durch den Priester Eli, der sich wahrlich nicht so glücklich benimmt. Aber wenn wir die Geschichte damals lesen, dann war das alles ein bisschen schwierig mit den Eli und seinen Söhnen. Die haben sich da nicht so sauber verhalten damals an der Schiffshütte. Aber Eli merkte dann auch ganz schnell, oh, hier habe ich daneben gegriffen, die Frau ist gar nicht betrunken und dann gebe ich ihr noch schnell einen Segen. Ob Gott gesagt hat, gib ihr den Segen oder nicht, wissen wir nicht. Fakt ist, dass Gott sich aber an diesen priesterlichen Segen bindet und ihr später tatsächlich ihr Nachkommenschaft schenkt. Also auch mutig von so einem Priester einfach zu sagen, Gott wird dir dein Gebet erfüllen. Mutig, nicht? Wenn es nicht erfüllt wird, was dann? Also ich bin da als Pastor sehr vorsichtig zu sagen, Gott wird das tun. Es sei denn, er hat es mir ganz klar gesagt, dass das tun wird. Sonst bin ich da sehr vorsichtig mit. Du kannst mich ordentlich daneben greifen und Menschen dabei mit sehr, sehr, sehr verletzen. Dass Menschen sagen können, Herr, dein Wille geschehe, hängt genau damit zusammen, dass wir einmal bereit sind, uns selbst loszulassen und in Gottes gute Hand uns zu begeben und zum anderen aber auch bereit sind, die Wege zu gehen, die Gott mit uns gehen möchte. Und das können auch schwere Wege sein. Machen wir uns da nichts vor. Christsein ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Mit Sicherheit nicht. Und wer das glaubt, der ist bei uns falsch. Mit Sicherheit nicht. Christsein heißt, ich vertraue mich diesem Schöpfer an. Lebe unter seiner guten Leitung. Und ich weiß, dass dieser Schöpfer für mich das Allerbeste will. Auch wenn ich es nicht immer verstehe. Und die beste Botschaft, die wir haben als Christen ist, und am Ende unseres Erdenlebens dürfen wir wissen, dass wir in die Ewigkeit eingehen. Wie gut ist das zu wissen, wo unser Rudi jetzt ist, gestorben letzte Woche. Er ist in der Ewigkeit beim Herrn. Leute, was gibt das für einen Trost, oder Inge? Was gibt das für einen Trost, zu wissen, es gibt dort ein Wiedersehen? Wenn wir das nicht hätten, wären wir jämmerlich und ärmlich dran, oder? Ein weiteres. Hannah kommt als Bittende und nicht als Fordernde. Gott, du taugst nur dann was, wenn. Wer so mit Gott umgeht, muss sich nicht wundern, dass er irgendwann auf der Nase liegt, weil Gott einfach seine Ohren dann verschließt. Sie kommt als Bittende. Herr, bitte erfüll mir das, den Wunsch doch. Und sie legt es letztendlich in Gottes Hand, ob er tatsächlich erfüllt oder nicht. Und weil Gott die Uneigennützigkeit gesehen hat, die Hannah in ihrem Gelübde tut, erhört er ihre Bitte. Und noch mehr. Als sie tatsächlich diesen erbetenen Sohn Samuel in der Stiftshütte abgibt, bekommt sie noch weitere Kinder, können wir nachlesen. 5 weitere Kinder schenkt Gott ihr noch. Ja? 5 weitere Kinder bekommt sie noch. Und ein letztes. Hannah weiß sich von Gott geliebt. Auch wenn ihre Gottesbeziehung Leid kennt und auch, ja, wie soll ich das sagen, Schwierigkeiten kennt, dass sie unsicher ist manchmal in ihrer Gottesbeziehung. Auch wenn sie das weiß, letztendlich weiß sie, ich bin ein von Gott geliebtes Kind, sonst wäre sie nicht so an die Stiftshütte ins Gebet gegangen. Und das ist eine so wichtige Aussage. Weiß ich mich als von Gott geliebtes Kind, gerade in den Schwierigkeiten, die ich durchmache? Damit steht und fällt unser Gottesbild. Damit steht und fällt unser Gottesbild. Und das Gottesbild ist die maßgebliche Grundlage unseres Glaubens. Hannah betet lange. Sehr lange. Sie betet laut. Eli war wahrscheinlich schon ein bisschen taub, dass er das nicht mitgekriegt hat, dass es laut war. Vermute ich mal. Und mit großer innerer Bewegung, dass die Lippen sogar sich bewegten. Man kann ja leise beten, dann gibt es kaum Lippenbewegung. Aber wenn man so in diese Intention betet, dann sieht man das richtig. Das hat ja Eli auch gesehen. Sie ist beim Thronsaal Gottes in diesem Gebet angekommen. Sie hat eine innige Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Wie oft sind unsere Gebeten so in Kurzform? Herr, bitte, 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 danke, Amen. Da kommt keine Gemeinschaft zustande. Da kommen wir nur als Fordernde zu Gott. Und da werden wir nicht in dieser Gemeinschaft Gottes stehen als geliebte Kinder, Söhne und Töchter. Aber genau das will das Gebet doch erreichen. Dass wir im Gebet als geliebte Söhne und Töchter am Thron Gottes ankommen. Und dort auch ausruhen und wissen, ja, Gott, danke für diese Gemeinschaft, für deine Liebe, für deine Gegenwart. Das ist Gebet. Und da müssen wir hinkommen. Und da ist Hannah. Da ist Hannah. Das ist die Gebetsform, die wir brauchen als Schlüssel zum geistlichen Leben. Und nicht in dieser 5-Minuten-Terrine. Ja, kurze Losung gelesen, 2 Sätze gebetet, tschüss, ich bin dann mal weg. Arbeit wartet. Leute, das ist kein Gebetsleben. Johannes Hartel sagte auf unserer Tagung, wir sollten uns zur Gewohnheit machen, bei den 24 Stunden, die uns täglich zur Verfügung stehen, eine Stunde für Gott freizuschaufeln. Eine Stunde. Und dort in der Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Wie immer wir sie inhaltlich füllen, das ist ganz individuell unterschiedlich. Und ich glaube, da ist was dran, wenn er das so sagt. Ich glaube, da ist was dran. Und ein letztes dazu. Hannah betet so lange, bis sie Gottes Zuspruch erfährt. Eli sagt ja, Gott wird es tun. So lange betet sie. Gestärkt verlässt sie die Stiftshütte. Sie ist wieder fröhlich. Sie weiß, das Anliegen ist in Gottes Hand. Jetzt kann sie sich den alltäglichen Dingen wieder zuwenden. Ich habe diesen Bibelvers gefunden aus Psalm 145. Dort steht, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Und dann kommt die Hilfe von Gott. Das Gebet wird erhört. 1. Samuel 1 lesen wir weiter. Am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal im Heiligtum und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkanah mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte noch im selben Jahr einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, den von Gott Erbetenen. Hier ist die Antwort. Hier ist die Antwort. Was wird da für Freude gewesen sein im Hause Elkanas? Über so viele Jahre hinweg Not. Und dann hört Gott dieses Gebet und er hört es. Liebe Leute, auch hier möchte ich noch mal etwas ganz Wesentliches sagen. Wie oft ist es so, dass wir Gott nachhelfen? Wir beten um etwas. Ja, ich weiß es schon. Wir beten um eine, und dann mal warten wir nicht auf Gottes Handeln, sondern handeln eigenmächtig. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Wenn wir um eine Sache beten, dann wollen wir doch darum so lange auch warten, bis Gott handelt und eingreift. Schaut euch die Geschichte um Abraham an. Gott hat ihm klar gesagt, die haben gebetet, die beiden, Abraham und Sarah, um Nachkommenschaft. Und dann hat Gott ihm gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und dann musste er nochmal 10 Jahre warten. Das war Abraham zu lange. Also hat er mit seiner Magd geschlafen und Ismael gezeugt. Und bis heute haben die Araber und die Israeliten Streit. Das sind ja die jeweiligen Stammväter, Isaak und Ismael. Hätte er gewartet, wäre ihm das erspart geblieben. Aber er hat nicht gewartet. Und das will ich damit sagen. Bitte, wenn ihr um Dinge betet, handelt nicht eigenmächtig und nehmt es selbst in die Hand, sondern lasst es Gott tun. Lasst es Gott tun. Ganz wichtige Aussage. Was macht die Geschichte mit uns? Mit mir? Mit uns? Diese Geschichte hilft mir, Gott zu vertrauen. Er hat bei Hannah gewirkt. Er hat die Not der Hannah gewendet. Er kann auch meine Not wenden. Er kann es tun. Ob er es tut, das ist seine Entscheidung. Aber er kann es. Und mit diesem Vertrauen möchte ich leben, möchte ich dienen. Und dieses möchte ich euch weitergeben. Vertraut unserem großen Gott. Er kann es tun. Amen.